Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Sollten irgendwann Menschen zum Mars reisen, werden sie dort auf eine spezielle Unterkunft zum Wohnen und Arbeiten angewiesen sein. Ein sogenanntes Habitat. Wie so eine außerirdische Bleibe aussehen könnte, daran hat die Geophysikerin Christiane Heinicke vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, kurz ZARM, der Universität Bremen in den vergangenen 2 Jahren gearbeitet. Ein Demo-Modul wurde jetzt in einer kleinen Laborstudie getestet. Über die Erfahrungen mit dem Projekt Moon at Mars Base Analog habe ich vor der Sendung mit Christiane Heinicke gesprochen. Meine erste Frage war, was muss so ein Wohn- und Arbeitsmodul für eine Langzeitmission auf dem Mars alles leisten?
Also so ganz grundsätzlich muss ein Habitat natürlich dafür sorgen, dass die Astronauten auf dem Mond bzw. später auf dem Mars überleben können. Also das Habitat muss die Astronauten vor der Weltraumstrahlung schützen, es muss die vor den Vakuumbedingungen schützen, es muss den vor den Temperaturschwankungen schützen. Aber darüber hinaus, das ist nicht einfach nur eine technische Anforderung, also die Astronauten sollen da nicht nur überleben, sondern die sollen dort auch leben, das heißt sich wohlfühlen. Aber nur wenn sie sich wenigstens einigermaßen wohlfühlen, dann können sie auch produktiv arbeiten.
Da geht's also auch um sowas wie Farben, Formen, eine Art von Gemütlichkeit oder Wohlfühlatmosphäre vielleicht auch? Ich will jetzt nicht nach der Tapetenfarbe fragen.
Genau, also es ist eben nicht nur ein rein technisches Projekt, sondern wir haben auch Architekten mit im Team, die sich eben genau mit der Frage auseinandersetzen, was kann man denn in dieser technischen Umgebung tun, um das einigermaßen wohnlich zu gestalten? Und dann eine Sache, die recht wichtig ist, ist das Ganze so gut es geht flexibel zu halten, sodass man, also ich sag mal, auf der Erde wäre das vergleichbar mit, man kann mal seine Möbel umstellen. Also es muss dann so gestaltet sein, dass man die Einrichtung dort verändern kann. Die Lichter, die Lampen, die sind so ausgelegt, dass sie die Farbe nach dem Tagesrhythmus, also ähnlich wie das Sonnenlicht, auch verändern. Also dass im Früh meinetwegen das Licht etwas bläulicher ist und zum Nachmittag etwas rötlicher, etwas wärmer. Und das sind dann eben so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass man nicht in dieser sterilen Umgebung sich befindet oder dass das nicht so bemerkbar wird.
Sie haben ja 2015, 2016 selbst mit 5 Kolleginnen und Kollegen an einer Mars-Simulation auf Hawaii teilgenommen, bei der Sie ganz isoliert in einem Habitat gelebt haben, das Sie nur mit Raumanzug verlassen durften. Inwieweit fließen Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit jetzt auch mit in das aktuelle Projekt ein?
Genau, also zum einen hat dieses Projekt überhaupt dazu geführt, dass ich mich jetzt damit beschäftige, wie so ein Wohnraum überhaupt aussehen muss, weil das Habitat, in dem wir gelebt haben, das war zwar für die Studienzwecke ausreichend, es ging ja da um eine psychologische Studie, darum, wie sich die Gruppendynamik entwickelt, aber aus technischer Sicht, also das Habitat wäre so auf dem Mars oder auf dem Mond auch überhaupt nicht einsetzbar. So, und dann auf Hawaii in diesem Habitat, wir hatten zum Beispiel einen Aufenthaltsraum, in dem war die Decke so 5 bis 6 Meter über dem Boden. Das klingt erstmal nach Platzverschwendung, aber diese hohe Deckenhöhe hat dazu geführt, dass wir uns nicht eingeengt gefühlt haben. Und das zum Beispiel versuchen wir in unserem Habitat-Konzept auch umzusetzen. Also gerade dort, wo die Crew sich dann trifft, um zu essen, da ist dann die Decke tatsächlich 5 Meter über dem Boden. Und da hat dann die Crew hoffentlich auch ein bisschen mehr oder das Gefühl von mehr Raum einfach.
Sie haben in Bremen jetzt in einer Laborhalle eine Demo-Version dieses neu entwickelten Mars-Moduls aufgebaut. Können Sie mal beschreiben, wie das aussieht von außen, von innen, welche Abmaße das hat?
Genau, also von außen, das ist erstmal ein aufrecht stehender Zylinder, der ist im Durchmesser außen etwas über 5 Meter und von der Höhe knapp 7 Meter. Innen ist es so, der ist in 2 Stockwerke aufgeteilt und der Innendurchmesser ist 4,40 Meter und der ist so ausgelegt oder es ist so ausgestattet, dass dort ein Labor eingerichtet ist. Also es sind dann verschiedene Racks oder Laborschränke mit wissenschaftlichen Geräten drin und das ist im Moment so gedacht, dass dort 3 bis maximal 4 Personen gleichzeitig drin arbeiten können. Das Lichtkonzept, was wir uns überlegt hatten, ist dort zum Teil schon umgesetzt. Also wir haben dann LED-Paneele, die ihre Farben ändern können, die auch die Lichtintensität ändern können.
Wie nah kommt denn diese Demo-Version dieses Wohnmoduls einem, das tatsächlich auf dem Mars stehen und da überdauern könnte?
Von der technischen Ausstattung haben wir im Moment noch zurückgesteckt. Uns geht es primär erstmal darum, die Geometrie, das architektonische Design zu validieren. Also von den Maßen her stimmt das schon ganz gut überein. Nur wie gesagt, von der technischen Umsetzung, da ist jetzt noch ganz viel Spiel und das wollen wir jetzt auch in der Zukunft angreifen und umsetzen, dass wir da zum einen einen Druckbehälter tatsächlich hinsetzen und hoffentlich in den nächsten Jahren auch ein Lebenserhaltungssystem dort integrieren, sodass man dann wirklich dieses Modul abschließen kann und eine Crew dort reinsetzen kann, die dann nicht ständig rauskommen muss oder die, ich sag mal so, bei der die Klimaanlage nicht einfach die Umgebungsluft von außen ansaugt und nach innen bläst.
Sie haben dieses Probemodul jetzt auch von, ja, sozusagen Testbewohnern untersuchen lassen. Wie genau ist das abgelaufen? Welche Daten haben Sie dabei gesammelt?
Wir hatten zwei Teams, die jeweils eine knappe Woche Experimente in diesem Modul durchgeführt haben. Das heißt, die haben sich vorher überlegt, wie Experimente auf dem Mond oder auf dem Mars stattfinden können, wie die aussehen könnten und haben diese Experimente dann auch durchgeführt. Und für uns war dann insbesondere interessant, wie die sich in dem Labor bewegen und ob die mit der Laborausstattung gut klarkommen. Also weniger die Experimente selbst, sondern eben wie die Experimente durchgeführt wurden.
Was waren da die Ergebnisse? Was für Bedürfnisse oder auch vielleicht was für Wünsche sind bei diesen Testteams deutlich geworden?
Genau, also das große, für uns wichtige Ergebnis ist natürlich, dass die Crew gesagt hat, ja, also mit 3 Personen ist das wunderbar, hier drin zu arbeiten. Selbst mit 4 Personen kann man hier arbeiten, wenn man sich gut miteinander abstimmt. Und ansonsten sind die Ergebnisse vor allem, wir haben viele Verbesserungsvorschläge bekommen und wir hatten noch einige Experimente, also zum Beispiel eins, wir hatten eine künstliche Intelligenz oder für meinen Sprachassistenten, der die Crew auch unterstützen sollte. Und da ist für uns die eigentliche Frage, was die Anforderungen an solch eine Sprachassistenz sein müssten. Und da hat uns die Crew eben auch viel Informationen gegeben, so wie sie diesen Sprachassistenten genutzt haben, was da so für Anfragen kam.
Der könnte dann zum Beispiel gefragt werden, wie ist das Marswetter oder
spiel mir
einen bestimmten Musiktitel.
Genau, also der könnte dann eben zum Beispiel die Wettervorhersage vorlesen oder der könnte logistische Fragen beantworten von wegen, wie viel Zeit haben wir noch, wann ist die Mittagspause meinetwegen oder was ist beispielsweise die Löslichkeit von Chemikalie XYZ. Also verschiedene Optionen, wo so ein Assistent das Leben viel einfacher machen kann.
Die nächsten Schritte des Projekts haben Sie eben schon kurz skizziert. Wenn wir dann sozusagen den ganz großen Wurf wagen, wann könnte denn das erste Modul dieser Art auf dem Mars installiert werden?
Das sind natürlich noch eine ganze Reihe von Zwischenschritten zu erledigen. Also zum einen, ich glaube, bevor man irgendein Modul Richtung Mars schickt, sollte man sowieso auf dem Mond erstmal eine Station bauen. Wenn auf dem Mond irgendwas schief geht, dann kann ich innerhalb von wenigen Tagen im Prinzip Ersatzteile schicken. Auf dem Mars dauert das mindestens ein halbes Jahr, eher noch deutlich länger. Und bevor ich auf dem Mond etwas aufbaue, sollte eine vollständige Station hier auf der Erde erstmal aufgebaut und getestet werden. Und also von der Größenordnung, ich sag mal, wenn Geld nicht das Problem wäre und auch die politischen Entscheidungen zügig getroffen würden, dann aus technischer Sicht wäre bis zum Mars, ich denke so 15 bis 20 Jahre wäre realistisch.
Wie könnten Menschen künftig bei Langzeitmissionen auf dem Mars leben? Informationen dazu waren das von der Geophysikerin Christiane Heinicke.